die Presse.
Herzlich willkommen. Das ist Was wichtig ist, heute in einer Auskoppelung namens Was bei dieser Wahl wichtig ist. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie da sind. In 24 Tagen wird gewählt und wir wollen bis dahin in diesem Podcast die einzelnen wahlwerbenden Parteien genauer unter die Lupe nehmen. Nach der FPÖ am vergangenen Dienstag geht es heute weiter mit der Kanzlerpartei ÖVP und Karl Nehammer.
Das glaube ich und werde ich auch als Bundeskanzler der Republik so nicht stehen lassen. Die österreichischen Institutionen arbeiten sehr, sehr gut. Und ich halte es für völlig falsch, einen Generalverdacht gegenüber österreichischen Beamtinnen und Beamten auszusprechen.
Ja, und für diese Analyse habe ich mir meinen Kollegen Klaus Knittelfelder aus der Innenpolitikredaktion unserer Zeitung ins Studio eingeladen. Bevor es losgeht, wollen wir hier noch einmal auf eine ganz besondere Sache hinweisen. Die Kleine Zeitung veranstaltet am Samstag, den 7. September, wieder ein Podcast-Festival, und zwar das erste Mal in Wien. Da gibt es Live-Auftritte von Sängerin Ina Regen, Moderatorin Mari Lang, Investigativjournalist und Neo-Podcaster Michael Nickbacksch, The Worst Guide to Living und Barbara Haas. Und auch wir sind wieder dabei. Mein Gast wird Frau Dr. Anneliese Rohrer sein, die man ja eigentlich kaum mehr vorstellen muss. Und jetzt kommt's. Es gibt noch einige wenige Tickets für das Festival und wir dürfen hier 4x2 Karten verlosen, wenn Sie uns verraten, warum Sie unseren Podcast mögen und warum Sie unbedingt am Samstag bei diesem Festival dabei sein wollen. Schicken Sie uns Ihre Antworten an podcast@diepresse.com. Wir ermitteln dann den oder die Gewinnerin. Mehr Infos zum kleinen Podcast-Festival finden Sie in den Shownotes dieser Folge. Aber jetzt geht's los mit Klaus Knittelfelder zur ÖVP. Lieber Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir sprechen nun am Freitag, und zwar 3 Wochen und 2 Tage vor der Wahl, aber vor allem einen Tag vor dem Wahlkampfauftakt der ÖVP. Samstagvormittag in Wien findet er statt, oder eigentlich schon in der Früh, in der Steffel-Arena im 22. Bezirk. Was ist denn da von diesem Wahlkampfauftakt zu erwarten?
Ich würde mal sagen, nicht sonderlich viel Neues, weil worum geht es in dieser Wahlkampfphase? Du hast es jetzt eingangs eh schon angesprochen, dass das nur noch 3 Wochen sind bis zur Nationalratswahl. Da ist der Fokus jetzt nicht mehr darauf, neue Wählergruppen zu erschließen, irgendwelche neuen Ansagen zu machen, irgendwas zu probieren und dort herzuziehen, von da irgendwie zu schauen, sondern da geht es im Grunde genommen um Mobilisierung, da geht es um die Ansprache der eigenen Wähler, der eigenen Funktionäre. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da grosso modo bekannte Botschaften hören, da werden wir die Kernthemen des ÖVP-Wahlkampfes hören, da werden wir ein 27. Mal hören, dass der ÖVP-Wahlkampf sich um Leistung, Familie und Sicherheit dreht und man die Stabilität der Mitte sei, und man wird auch hören, dass Herbert Kickl verhindert werden müsse und so weiter und so fort. Und das meine ich jetzt alles gar nicht despektierlich, sondern ist, wie gesagt, der Wahlkampfsituation geschuldet, dass es eigentlich kaum mehr möglich ist, da eben neue Wählergruppen zu erschließen, sondern man muss schauen, dass die eigenen Funktionäre rennen, dass die eigenen Sympathisanten wählen gehen. Und darum geht es in dieser Wahlkampfphase.
Jetzt finde ich aber interessant, dass bei der ÖVP ich den Eindruck habe, die haben jetzt alles als Letzte präsentiert. Also als Letzte das Wahlkampfprogramm, als Letzte die Plakate erst vor 2 Tagen und als Letzte jetzt diesen Wahlkampfauftakt am Samstag. Und der Kanzler war jetzt in diesen ganzen Sommergesprächen, dadurch kommt das jetzt so geballt, so dass die ÖVP jetzt auch auftritt. Woran liegt das, dass sie sich da so lange Zeit lassen und diesen Kernwahlkampf damit komprimieren im Vergleich zu anderen Parteien?
Naja, sie hatten auch schon, also das finde ich, kann man auch ein bisschen relativieren, weil sie hatten ja auch schon sehr früh, also ihre Wahlkampftour durch alle Bundesländer, dass der Karl Nehammer mittlerweile schon wieder zurück, die war 2 Wochen lang. Sie hatten, wenn du dich erinnerst, eigentlich, wenn du das so siehst, nicht unbedingt eine Komprimierung des Wahlkampfes, weil die haben im Jänner ein Wahlprogramm de facto vorgelegt mit dem Österreich-Plan, im Jänner das große Duell ausgerufen und das Ganze. Also 8 Monate
das stimmt
vor.
Schon.
Also das ist schon sehr, und im Endeffekt, wie du sagst, das Sommergespräch, da ist er nun mal der Letzte. Und jetzt ist, was das Programm und dessen Präsentation betrifft, hast du natürlich jetzt den Termin der fertigen Programmpräsentation gehabt. Allerdings haben die das seit Wochen stückweise herausgespielt. Also insofern ist es schon ein bisschen gestreckt, auch über die letzten Wochen gewesen. Aber ja, ich gebe dir schon recht, es ist jetzt sehr geballt.
Und deswegen kommt es, sagst du auch, dass du selbst nicht viele Neuerungen oder neue Programmpunkte erwartest, weil man eben alles schon ein bisschen so gehört hat.
Genau, das Allermeiste.
Aber was man ganz klar sagen kann, ist, dass die ÖVP, also vor allem Karl Nehammer und die Partei sich sehr stark darauf, diesen Zweikampf mit Kickl konzentrieren. Ist das eigentlich eine gute Idee?
Tendenziell ja, weil im Endeffekt würde ich darin, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber ich würde darin eigentlich eine Defensivstrategie sehen, die, wenn man sich die aktuelle Wahlkampfsituation anschaut, eigentlich einigermaßen aufgegangen ist. Man muss ein bisschen ausholen. Im Endeffekt gehen wir wieder zurück in den Jänner, wo quasi Karl Nehammer bei der Präsentation seines Österreich-Plans dieses Kanzlerduell gegen Herbert Kickl ausgerufen hat. Das war zu diesem Zeitpunkt ein bisschen seltsam. Erstens aufgrund der, sage ich jetzt einmal, Zeit, dass man sagt, eigentlich, der Mann ist jetzt Kanzler, der könnte jetzt noch Dinge machen. Wieso redet er eigentlich ständig über die Zeit nach der aktuellen Legislaturperiode? Und vor allem, wieso überhöht der einen Oppositionspolitiker derart, dass er ihn quasi hochstilisiert zu einem Er oder Ich, dunkle Seite oder helle Seite oder wie auch immer das damals genannt wurde? Im Endeffekt hat man also möglicherweise dazu beigetragen, dass Herbert Kickl dadurch einen Push erfahren hat, wie man sagen könnte. Also für den Kickl war es bestimmt eine Hilfe, da hinein geholt zu werden. Und bitte erinnere dich, es gab Monate de facto keine Äußerung eines ÖVP-Politikers gegeben, in der nicht spätestens im zweiten Satz Herbert Kickl vorgekommen ist. Also das war mal grundsätzlich für die FPÖ sicher eine Hilfe. Aber warum ich eingangs gesagt habe, dass es möglicherweise gar nicht die schlechteste Strategie gewesen ist, was du jetzt siehst, ist eine mehr oder weniger auch zivilgesellschaftlich und also eben nicht nur parteipolitisch, sondern auch zivilgesellschaftliche Zuspitzung auf die Frage, wo immer den Kickl oder wo immer den Kickl nicht. Und das zu antizipieren und zu sagen, wir wollen da die andere Seite sein, das war eigentlich in dem Fall möglicherweise gar nicht so blöd, weil was ja das Allerschlimmste gewesen, strategisch betrachtet, was einem Bundeskanzler passieren kann, dass es ein Kanzlerduell gibt, in dem er keine Rolle spielt. Mhm. Also wenn quasi zu einem relativ frühen Zeitpunkt sich das Ganze fokussiert auf Herbert Kickl oder Hausnummer Andreas Babler, wenn es theoretisch bei der SPÖ ein bisschen besser gelaufen wäre, und dann in diesem Kanzlerduell als amtierender Regierungschef ein bisschen auf der Seite zu stehen, das wäre Katastrophe gewesen. Insofern war das, glaube ich, strategisch eine der größten Gefahren, die die ÖVP hatte. Die wurde mit dieser frühen Zuspitzung, die sicher dem Kickl geholfen hat, aber zumindest einigermaßen entschärft.
Aber jetzt haben sie dann doch auch noch einmal, also nicht umgeschwenkt, ist vielleicht das falsche Wort, weil du, wie gesagt, haben sehr betont, dass es immer um Kickl ging und ihn nicht zum Kanzler zu machen oder dass man ihn nicht in einer relevanten Rolle haben wollen würde. Aber beim Sommergespräch hat Karl Nehammer dann so ein bisschen auf die Frage, wie die FPÖ generell zu sehen ist, ja gesagt, ja, es ist eine heterogene Partei und es sind ja auch vernünftige Menschen darunter und so weiter. Da hat man den Eindruck, dass die ÖVP sehr wohl schon so eine Koalition mit der FPÖ antizipiert oder daran arbeitet. Das heißt es ja auch immer wieder von Kommentatorinnen und Kommentatoren. Natürlich mit der Hoffnung, dass die FPÖ die schwächere Position hat am Ende. Woher kommt denn diese Annahme und hältst du die für ebenso realistisch?
Eigentlich nicht. Aha, okay. Also sagen wir so, ich hielt es für ganz schwer zu argumentieren, mit Herbert Kickl zu koalieren. Einmal grundsätzlich, es haben sich da jetzt wirklich über einen sehr langen Zeitraum so gut wie alle Spitzenkräfte in der ÖVP und auch darunter völlig einzementiert.
Nicht Nein, ich meine nur mit der Prämisse, dass er nicht Teil der Regierung ist.
Und das ist jetzt eben die zweite Seite dieser Geschichte. Sollte die FPÖ eine Wahl gewinnen oder sollten die erfolgreich abschneiden, ist es relativ ausgeschlossen, dass die Herbert Kickl opfern. Genauso, und weil ich vorhin gesagt habe, die ÖVP hat sie einzementiert auf die Position ja nicht mit dem Kickl, hat sie mittlerweile auch die FPÖ völlig einzementiert auf wir machen es nur mit Kickl. Ich glaube, ich habe mittlerweile von jedem FPÖ-Landesparteichef nahezu das Zitat im Archiv, dass es ein Verrat am eigenen Wähler wäre, Herbert Kickl dann nicht an vorderster Front quasi in einer Regierungsbeteiligung zu haben. Also die haben sie ja völlig einzementiert. Also wie man da argumentativ je rauskommen wollen würde, ist Stand jetzt eine schwierige Sache.
Und was glaubst du dann, worauf sich der Kern der ÖVP jetzt in dieser Wahlkampfphase konzentriert? Also was ist, man muss ja immer, wenn man Wahlkämpft, so ein Bild im Kopf haben, worauf es hinauslaufen soll.
Warum sie die FPÖ nicht ganz ausschließen, muss man halt schon auch dazu sagen, ist im Endeffekt zumindest eine taktische Geschichte, weil es erleichtert jedes Gespräch mit Sozialdemokraten, wenn ich quasi die Drohkulisse habe, ja okay, wenn es mit euch nicht geht, schaut's mal nach Niederösterreich, dann machen wir es halt mit den Blauen.
Oder nach Salzburg.
Oder nach Salzburg. Eben in Niederösterreich war eben diese Zuspitzung, wo es geheißen hat, ja, wir wollen eh nicht mit der FPÖ, aber es blieb uns halt nichts anderes und da hat halt die ÖVP eine strategische Option, die Sozialdemokratie historisch gesehen eigentlich seit Jahrzehnten nicht hat. Und die würde er sich und seiner Partei nehmen, wenn er die FPÖ kategorisch ausschließt. Argumentativ ist es natürlich kaum zu stemmen, weil es konnte bisher auch niemand wirklich erklären, wo jetzt, also aus ÖVP-Sicht, wer jetzt da die vernünftigen Freiheitlichen sind. Ich habe da jetzt noch keine Namen ehrlicherweise gehört. Karl Nehammer hat wieder gesagt, hast im Sommergespräch gesagt, es gibt diese vernünftigen FPÖler und es sei eine heterogene Partei. Und ehrlicherweise werden da von Seiten der ÖVP sehr wenige Namen genannt. Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass die FPÖ eine, sag ich jetzt mal, wenig homogene Partei.
Das hat, glaube ich, kaum jemand. Ja.
Also da gibt es wirklich sehr wenig Widerspruch.
Kann man auch ganz kurz zum Vergleich das Verhältnis ÖVP-Nehammer zur SPÖ beleuchten? Wie sieht es da aus? Auf der vorderen Bühne und auf der Hinterbühne?
Naja, wesentlich besser als zum Beispiel unter Sebastian Kurz, wo ja schon einmal von vornherein und von ganz oben quasi gesagt wurde, die Ablehnung der Koalition mit den Sozis, wie man dort gesagt hat, ist unser Markenkern und das machen wir nicht. Das ist jetzt nicht so. Karl Nehammer ist abgesehen davon, dass er sozialisiert ist im ÖAB, also im Arbeitnehmerflügel der ÖVP. Der ist jetzt grundsätzlich kein kategorischer Gegner einer Zusammenarbeit mit der SPÖ, würde ich sogar fast sagen, im Gegenteil. Insofern gibt's da mal mehr Schnittmengen. Er hat ja auch in dieser unter Pressebeteiligung auch stattgefundener Wahlkampfdiskussion, das fand ich ganz interessant, so ein kleiner Zwischenton eigentlich nur, aber auf die Frage oder sagen wir so, auf die Bitte doch etwas Nettes über Andreas Babler zu sagen, hat er gesagt, er schätzt es an ihm, dass er vertrauensvoll schon mit ihm zusammenarbeiten konnte in gewissen Dingen.
In Kreiskirchen und bei der Pandemie und so. Ja.
Genau, also das sind Dinge, die schon zeigen, dass sich das Verhältnis einigermaßen normalisiert oder verbessert oder stabilisiert hat zwischen ÖVP und SPÖ. Und man darf nicht vergessen, der Druck von den jeweiligen Landesparteien, also nämlich bei SPÖ und ÖVP, in eine Zusammenarbeit zu gehen, der wird eher stärker werden als abnehmen und den gibt's jetzt schon.
Und bei den Grünen, um das auch noch zu haben, da ist mir aufgefallen, bei einer anderen Elefantenrunde, nämlich aus Alpbach, wo ORF3 übertragen hat, haben sich vor allem die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, die Karl Nehammer vertreten hat, und Grünen-Parteichef Werner Kogler ausnehmend gut verstanden und das auch quasi so ein bisschen geschäkert auf der Bühne fast. Also man hat ja den Eindruck, die Grünen und die ÖVP sind ja natürlich auch in einer Zwickmühle. Sie müssen einerseits dauernd betonen, was alles gut gelaufen ist, aber doch klar machen an ihre Kernwählerschaft, wo der andere entweder das Kieselsteinchen im Schuh war, und das ist eh schon klein gesagt. Stichwort natürlich auch Karl Nehammer gegenüber der Klimaministerin Leonore Gewessler. Aber wie schaut es da wirklich aus?
Schwierig. Also es ist schon länger und das war jetzt gar nicht dieser völlig eskalierte Streit um die EU-Renaturierung nötig. Du hast schon Monate davor in der ÖVP eine stärker werdende Strömung gehabt, die gesagt hat, das ist jetzt echt keine gute Idee mehr mit denen und man müsse sich zu sehr da selbst verleugnen und hat im Endeffekt die eigenen Dinge nicht durchgebracht. Und das ist ja im Endeffekt eines der großen Dilemmata, wenn nicht das große Dilemma dieses ÖVP-Wahlkampfes, weil im Endeffekt steht da eine 37%-Partei, die mit einer kleinen Juniorverhältnis, einer kleinen Juniorpartnerpartei regiert hat und nach wie vor den Regierungschef stellt und uns jetzt also im Wahlkampf erklärt, was nicht alles passieren muss. Also so auf die Art, wählt mich, dann kommt das.
Ja, noch dazu eine Partei, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, die schon so lange
in der Regierung sitzt. So ist es. Aber es reicht allein die letzte Legislaturperiode heranzuziehen, dass du sagst, das ist natürlich ein strategisches Dilemma, dass du sagst, also dass eigentlich die erste Antwort eines jeden Wählers sein kann, naja, ich habe euch schon gehört und wieso ist das dann noch nicht umgesetzt und wieso soll es denn umgesetzt werden, wenn ich euch jetzt wieder wähle, weil wesentlich stärker als 37% wird sie ja aller Voraussicht nach nicht werden und einen schwächeren Juniorpartner wird es auch nicht kriegen. Insofern ist das natürlich das Dilemma und da bleibt der ÖVP eigentlich nicht viel mehr übrig, als die Grünen, als Vehikel zu nutzen, um aus diesem Dilemma irgendwie rauszukommen. Das tun sie eh seit Wochen eigentlich recht klar, finde ich. Dass sie nämlich sagen, ja okay, wir hatten einen linksalternativen Koalitionspartner und mit dem kann man halt keine restriktive Migrationspolitik machen, mit dem kann man halt keine Wirtschaftspolitik machen, die so leistungsfreundlich ist, wie wir sie gerne hätten, mit dem kann man halt kein degressives Arbeitslosengeld, Vollzeitbonus etc., all das, was jetzt natürlich in den Wahlkämpfen ganz im Zentrum steht, da bleibt der ÖVP als, ich sage jetzt einmal ein bisschen zugespitzt, Ausrede, eigentlich nur der eigene Koalitionspartner als eben als Rechtfertigung, warum es das alles noch nicht gibt. Und zu Ende gedacht, würde das eigentlich ausschließen, wieder mit denen zusammenzugehen. Und ich weiß nicht, ich war letzte Woche, war ich in, ich hoffe, ich sage den Ort jetzt richtig, für eine Wahlkampfreportage mit Karl Nehammer, war ich in Deutsch-Tschanschendorf im Südburgenland. Und dort hat er einen für mich ja recht interessanten Satz gesagt, dass wir uns da unterhalten haben, nämlich, dass es schon die letzten Jahre durch die Koalition mit den Grünen für die eigenen Funktionäre sehr hart war, das irgendwie durchzutragen und das irgendwie zu stützen und zu verteidigen. Und im Endeffekt halt ist auch aus diesen Gründen, dass die eigene Basis ja mit dieser Koalition im Grunde genommen immer gefremdelt hat, zu weiten Teilen auch für sehr schwierig, da an eine Neuauflage zu denken.
Mhm. Was wiederum die NEOS ins Spiel bringt, weil ÖVP und SPÖ könnte natürlich auch knapp werden.
Genau.
Schauen wir uns noch kurz die Figur Karl Nehammer an. Ich habe ja bei der Vorbereitung für den Podcast ganz kurz gedacht, er ist sogar schon länger Kanzler Sebastian Kurz, aber nein, das geht sich gerade noch nicht aus.
Knapp, ja.
Sebastian Kurz ist, glaube ich, 38 Monate Kanzler gewesen in zwei unterschiedlichen Regierungen. Nehammer ist jetzt, stand jetzt 34 Monate Kanzler. Trotzdem hat man den Eindruck, dass die Partei derzeit, vor allem wenn man Richtung SPÖ blickt zum Vergleich, sehr geschlossen hinter ihm steht. Was ja auch nicht immer ganz so war, aber stimmt der Eindruck?
Und ich weiß nicht, ob er stimmt, aber ich hätte ihn auch.
Und was würde das bedeuten für die Zukunft? Also ist er so fest im Sattel, dass selbst beim Nichterreichen des Ziels, nämlich Erster zu werden, er bleiben würde?
Ich würde mal sagen, ist zu weiten Teilen eine Frage des Erwartungsmanagements. Nämlich, und das ist schon gewissermaßen erstaunlich, wie quasi schmerzbefreit die ÖVP da mittlerweile ist, nach diesen wirklich sehr schwierigen Monaten vor allem und eigentlich auch Jahren um den Kurzrücktritt, nach dem Kurzrücktritt, erinnert dich an die EU-Wahl. Da gab es einen Riesenminus und letzten Endes hat man das bejubelt. Auch bei Landtagswahlen hat man Riesenverluste hingenommen und gesagt, ja, okay, was soll man machen? Ist halt so das Beste draus geholt und so weiter und eh noch besser, als wir befürchtet haben. Und wenn quasi das Erwartungsmanagement ist und das scheint doch zu sein, weil, wie du sagst, ich nehme da jetzt auch wirklich wenig Druck auf den Parteichef aus den eigenen Reihen wahr, was das die Personalfrage generell betrifft, ist er eigentlich relativ abgesichert und steht erstaunlicherweise natürlich, wenn du dir die Ergebnisse anschaust, wesentlich sicherer da als zum Beispiel sein Kollege in der Sozialdemokratie.
Wobei dann auch wieder nicht so viel sicherer, weil manche, ich meine, jetzt gerade ist wieder eher
es drängt sich jetzt gerade keiner auf. Also vor der Wahl ist einmal völlig logisch.
Nein, ich meine, es waren den Hochrechnungen quasi oder den, wie sagt man, den derzeitigen Prognosen, denkt man sich dann wieder dafür, dass er fester im Sattel sitzt, sind die Ergebnisse dann eigentlich auch nicht so super.
Nein, gar nicht. Eben, das ist ja das Erstaunliche. Ja. Ich meine, im Endeffekt, die ÖVP geht in eine Wahl, von der sie weiß oder sich relativ sicher sein kann, dass es ein zweistelliger Verlust wird in Prozentpunkten. Beziehungsweise alles andere wäre eigentlich relativ unwahrscheinlich den Umfragen zufolge. Also es kann sogar noch quasi mit einem 10% Verlust kann das noch immer eine sehr, sehr gute Wahl für die ÖVP aus derzeitiger Sicht werden. Das heißt, im Endeffekt, dieser Absturz, der da droht, ist jetzt nicht prinzipiell ein Absturz, den man Karl Nehammer zuschreiben wird, weil
da wollte ich jetzt gleich nachhaken noch. Wir haben Sebastian Kurz schon erwähnt. Die kurze Frage, spielt da noch eine Rolle? Noch haben wir natürlich nicht die Phase geändert oder sie beginnt erst gestern Abend begonnen mit Beate Meindl-Reisinger versus Kickl. Also wir sind noch nicht in der Duellphase. Deswegen kann man nicht sagen, wie stark das die anderen rausholen. Aber ich denke mir irgendwie, sie holen es eigentlich viel zu wenig raus.
Also du meinst die Kurz-Korruptionsgeschichten und so weiter. Ja, es spielt eigentlich eine sehr kleine Rolle nur, das ist richtig. Beziehungsweise eigentlich spielt sie im Wahlkampf bisher von den Wettbewerbern her gar keine Rolle. Kickl nennt ihn natürlich immer wieder und arbeitet damit. Babler streut es auch immer wieder ein und spricht da von den Buberln und den Scheuthebeln und so weiter. Aber eigentlich thematisch findet er nicht statt, auch nicht in der ÖVP. Das ist ja interessant, dass eigentlich Sebastian Kurz als jetzt Möglichkeit, Option oder so generelle Debatte mit wann kommt er überhaupt.
Das ist recht still geworden.
Das gibt's alles, eigentlich, ne? Gar nicht. Mhm. Und das wäre ja Gift für den aktuellen Vorsitzenden, wenn es diese Debatte gäbe. Und die findet eigentlich auch nicht statt, was eigentlich auch zeigt, dass die ÖVP wahnsinnig diszipliniert ist in ihrer Außenkommunikation.
Und wie wirkt Karl Nehammer in den bisherigen TV-Auftritten, Elefantenrunden, Sommergesprächen für dich?
Schwer zu sagen, jetzt so allgemein gesprochen, aber ich habe eingangs versucht zu sagen, dass in dieser Phase eben, glaube ich, keine spektakulären Dinge mehr von Politikern erwartet werden. Mhm. Die liefert er nicht. Was aber wirklich passieren kann und was in dieser Phase den Umschwung bringen kann, wären irgendwelche haarsträubenden Fehler. Und die hat er auch nicht gemacht. Also in dem Fall ist es eine nicht sonderlich spektakulär angelegte Geschichte. Aber der Idee folgend, einigermaßen stabile Mitte, mehr oder weniger zu verkörpern, ist ein ruhigerer Auftritt möglicherweise eh nicht die blödeste Idee. Und die legt er auch mitunter hin, obwohl ich jetzt auch sagen muss, eben nicht jeden. Ja. Jede Fernsehminute des Bundeskanzlers jetzt in den letzten Wochen verfolgt, weil sie das einfach, wie du sagst, nicht terminlich nicht ausgeht.
Vor allem nicht live. Man muss es dann einmal, ich frage mich immer, wie das früher war, als es keine TV-Decken gab.
Ach so, bis vor 15, stimmt, 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob es da 27.000 Wahlkampfauseinandersetzungen gab.
Es gab auch weniger Sender und so, ja. Trotzdem, das hast du es vorweggenommen, die Stabilität. Ich wollte zum Schluss, wie schon bei der FPÖ-Folge vor 3 Tagen, dich noch nach einer Einschätzung zu den Plakaten der ÖVP fragen. Ich finde das nämlich auch deswegen so spannend, weil ich finde, Plakate sind sowas fast schon anachronistisches. Die haben sich so wenig verändert. Die schauen fast so aus wie stimmt, immer, ja. Jedes Jahr. Stimmt. Bei der ÖVP sehen wir da jetzt einen Karl Nehammer in der Mitte vor grauem Hintergrund mit einem fetten türkisen Balken. Und da stehen eben so Sachen wie wir, die starke Mitte oder Stabilität und so weiter. Wie findest du diese Plakate?
Naja. Und ich versuche das so zu sagen, wie ich es vorher zu dem Fernsehauftritt gemeint habe. Unspektakulär, aber aufgeräumt. Und wenn das die Botschaft ist, die man damit vermitteln möchte, dann sind es gute Plakate. Ich bin da jetzt auch wirklich kein Werbefachmann, aber für viel Gesprächsstoff sorgen sie jedenfalls nicht.
Und sie tun niemandem weh.
Genau so ist es. Vielleicht ist es auch ein bisschen die Doktrin dieses Wahlkampfes.
Lieber Klaus, danke vielmals.
Danke dir.
Ja, und bevor wir gleich ganz am Ende sind, noch ein Hinweis zu Klaus Knittelfelder. Man kann ihn nämlich seit einigen Wochen gemeinsam mit einem anderen Kollegen unseres Hauses, mit Gernot Rohrhofer, im sogenannten Wahlzimmer betrachten. Einmal pro Woche, jeden Donnerstag, analysieren die beiden das aktuelle Politikgeschehen. Zu sehen ist das Wahlzimmer auf unserer Webseite, in unserer App und auf YouTube. Und ich schlage vor, Sie schauen sich das einmal an. Damit schließen wir die Folge und ich verspreche, wir bringen Sie weiterhin gut informiert bis zur Wahl am 29. September. Für heute sage ich danke fürs Aufdrehen, Zuhören, dranbleiben, machen Sie es gut und bis bald. Manche sehe ich ja vielleicht schon morgen im Stadtsaal beim Kleine Zeitungs Podcast Festival.